Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie. Mein Name ist Alexander Meining. Ich darf Sie begrüßen zu einer neuen Folge von unserem Endo-Podcast von endoskopie-campus.de. Ich habe mir heute ein vielleicht ein bisschen anderes Thema ausgesucht, werde Ihnen gleich auch sagen, was. Und ich habe mir auch einen besonderen Gast vielleicht dazu ausgesucht, weil es gibt wahrscheinlich auf der ganzen Welt nur eine Person, die uns hier mehr oder weniger wirklich mal Licht ins Dunkel bringen kann. Und die Person, die heute da ist, ist gebürtiger Südtiroler, in Kasselruth geboren. Er ist unser DGVS-Präsident gewesen, er war UGB-Präsident. Er ist ein echter Schwerkaräter in der Gastroenterologie und er ist eigentlich... Ich würde mal sagen, früher war er Mr. Chronische Pankreatitis, aber dann war er die letzten Jahrzehnte Mr. Helicobacter. Und jetzt weiß, glaube ich, schon jeder, mit wem ich hier spreche. Hallo Peter Malfateiner, grüß dich. Freut mich sehr, dass du mein Gast heute bist.
Ja, danke, lieber Alexander. Freut mich natürlich auch. Und du hast ja ein tolles Thema gewählt. Jetzt warten wir mal ab, was du genau von mir erkunden willst.
So ist es, ja. Unser Thema heute ist, wie endoskopiere ich eine Mumie? So, jetzt gibt es ja, glaube ich, da eine gewisse Mumie. In der englischsprachigen Literatur heißt er der Iceman. Wir Deutschen sagen Ötzi. Wie sagen die Südtiroler eigentlich zu ihm?
Ja, wir nennen ihn auch Ötzi. Ist ja so eine Art Naturheiliger von uns. Ist in der Tat ein Landsmann von mir, worüber ich natürlich auch ein bisschen schmunzeln muss. Denn als er entdeckt wurde, ist er ja zunächst nach Nordtirol, ja, so unserem Vettern nach Nordtirol abgefangen worden. Und dann wurde nochmal, ich glaube, da war sogar der Messner, der berühmte Bergsteiger, mit zugange und hat dann die Linie nachgezeichnet und dann war der tatsächlich auf Südtiroler Boden. Und wie ich von meinem Freund, der dann sein Leibarzt wurde, natürlich ein Pathologe, wer wird denn sonst eine Mumie heute noch existent erhalten, dass als es dann zu einer Transportierung dieses Leichnams oder dieser Mumie nach Südtirol kam, sogar unter Polizeischutz geschehen musste. Ja. Also über den Brenner mit Polizei. Ich weiß nicht, ob sie auch Blaulicht hatten, aber auf jeden Fall war das natürlich ein Studienobjekt geworden, an dem sich die universitären Forscher der Universität Innsbruck abgearbeitet haben. Viele wichtige Publikationen. Plötzlich sollte dieser Eismann ein Südtiroler und kein Nordtiroler sein, also wirklich Regionalpolitik im Kleinen, aber das hat natürlich schon für unser Land eine große Bedeutung. Wir haben ja ein tolles Museum, von Hunderttausenden.
Gigantische Schlange, ich war da mal dort und es war also über den gesamten Straßenblock war eine Schlange, also das war gigantisch.
Genau, und im Augenblick streitet man sich ja in Bozen, ob man, ich glaube, da ist auch wieder ein österreichischer Investor beteiligt in erster Linie ein eigenes Museum auf einem Hügel über Bozen, wo man dann mit einer Seilbahn hingeleitet wird, anstelle ihn mitten in der Stadt zu haben. Und da streiten sich natürlich jetzt die ökonomisch interessierten Geschäftsleute, glaube ich, das so interpretieren zu dürfen, wo die Position des Ötzi am besten dargelegt oder aufbewahrt wird.
Also wir reden sozusagen heute über einen der berühmtesten Südtiroler nach Peter Malfateiner, jetzt über den Ötzi. Und jetzt wissen vielleicht nicht alle, aber ein paar wissen, dass du Ötzi gastroskopiert hast. Und das ist natürlich eine ganz interessante Geschichte. Und da würden wir natürlich jetzt so interessieren, ich meine, da liegt eine 5300 Jahre alte Leiche, die, wie du selber schon sagtest, mit Polizeischutz, die wahrscheinlich mit so das kostbarste Gut der ganzen Region ist. Und jetzt muss man in diese Mumie, die ja wahrscheinlich extremst, sage ich mal, auch schützenswert ist, ein Endoskop einführen. Wie war denn das?
Ja, in der Tat, nur die Dolomiten sind noch ein stärkeres Ereignis und ein mehr besuchtes als inzwischen der Ötzi. Ja. Die Gastroskopie am Ötzi hat ihren Anfang oder ihren Ausgangspunkt genommen, als dieser behandelnde Pathologe, ein guter Freund von mir, der Kollege Edi Egater Fiegel mich in Magdeburg besucht hat und mir als Geschenk mitbrachte, wissend, dass ich an diesem Helicobacter so interessiert bin, dass ich doch diesen alten, weil ich hatte ihn schon mal angesprochen, diese Mumie gastroskopieren dürfte. Und das hat dann ewig lang gedauert. Ich muss sagen, das war wiederum ein Politikum, Und zu dem Zeitpunkt hat sogar der Landeshauptmann dieser Gruppe, die dann auch noch anthropologische Experten, in der Tat Deutsche, Bayern, Zink und Meixner, die dieses Institut in Bozen leiten, dann mit deren Hilfe wurde dann diese Mumie zugänglich gemacht und ich habe mich gerüstet, ihn zu endoskopieren. Nicht großmäulig, aber ich hatte wirklich glühende Augen, wenn ich dieses plus 4 Grad, diesen Raum betrat, hatte mir von einer endoskopischen Firma, mache jetzt keine Werbung, Olympus Fuji oder Pentax, aber habe mir das hinstellen lassen. Da kam extra die Generalvertretung nach Bozen und einige Leute konnten über kleine Fensterchen mitschauen, wie diese Endoskopie durchgeführt wurde. Spannend.
Jetzt erzähl, wie war das?
Die war spannend, denn wir haben natürlich sofort erkennen müssen, dass man mit dem Endoskop nicht über den Mund und die Speiseröhre in den Magen gelangt, weil die Speiseröhre war nur noch wieder ein Lederseil. Aha. Das heißt, wir kamen nur ganz kurz hinter die, nicht mal zu Oropharynge, kurz hinter den Mund. Da habe ich mit dem Endoskop spannenderweise aber entdeckt, auch tolle Bilder gemacht, dass der Ötzi, die Zähne sind ja noch drinnen, Karies hatte. Das heißt, ich habe als erstes mal eine Mundinspektion, bin gescheitert, war ja fast blamabel, weil wir hatten das nicht bedacht. Aber der Pathologe hat dann schnell reagiert und das war dann ein Team und es wurde der Magen eröffnet. Der Magen wurde eröffnet und dann konnte ich natürlich ohne besondere Skills mit diesem tollen Endoskop in den Magen und dieser Magen war gefüllt mit Resten von abgebauten Speisen. Es waren ungefähr 400 Gramm, ein bisschen mehr an Material in dem Magen. Wir haben uns sogar schwer getan, zuerst den Magen zu finden, weil der war so eingebettet zwischen all diesen sehr fibrotischen Geweben, aber wir haben ihn gefunden. Und dieses ganze Material wurde dann asportiert in kleinen Portionen und so weiter. Das war jetzt mal der erste Schritt. Und dann kann ich dir mehr erzählen, wenn du noch mehr wissen willst, wie es jetzt weiterging.
Naja, das will ich auf jeden Fall wissen. Aber die erste Frage ist ja schon mal, also das heißt, da wurde ja dann schon an dem Körper ein Loch reingemacht. Das heißt, es wurde eine kleine Operation gemacht. Das ist ja schon was, wo man sich dann, glaube ich, immer überlegt, dürfen wir das, können wir das? Oder, ich meine, wenn da irgendwas kaputt geht, ganz blöde und banal gefragt, dann hat man ein Problem. Ja? Also der hat nochmal eine richtig große Mahlzeit gehabt, bevor er gestorben ist, wahrscheinlich
ermordet wurde.
Mit einem Pfeil
hat man Pfeilspitzen im Schulterblatt. Ja, da ranken sich ja tolle Geschichten und da kann man also viele Storys herumbilden. Auf jeden Fall, ich war ja nur an dem Helicobacter interessiert. Das interessierte mich. Mich interessierte gar nicht so sehr, ob er mehr Hirschfleisch oder Gemsfleisch und wie viel er an Pflanzen drinnen hat, obwohl das dann eine zweite, auch sehr spannende Publikation wurde, wo wir wirklich alle Bestandteile aufgeklärt oder analysiert bekamen. Und man konnte sich vorstellen, also 400 Gramm, das ist ja schon eine...
Viel,
also muss irgendwie, wird er vielleicht, dass er in den Gletscher hoch ist, auch durch diese postprandiale Belastung gehandicapt gewesen sein. Aber jetzt beginnt die Suche nach dem Keim. Hatte der den Keim oder nicht? Und natürlich war das nur möglich mit den neuen sogenannten Next Generation oder nächsten Generation Gen-Sequenz-Analysen. Und da waren anfänglich auch eigenes Labor war beteiligt und viele Labors in Europa und nichts wurde gefunden. Also die Enttäuschung, ich musste mir tatsächlich dann ein Gläschen Lagrein holen, nachdem ich von allen Ecken mitgeteilt bekam, man kann ihn nicht finden. Man kann ihn nicht finden. Und dann hat sich aber die Wissenschaft seit dem Jahr 2010, als wir das durchgeführt hatten, über die nächsten 4 Jahre so entwickelt, dass dann weitere Labors eingeschaltet wurden. Das war dann wirklich das Verdienst der Anthropologen, die ihre Netzwerke dann alle eingespannt haben. Denn wir waren überzeugt. Ich meine, denken wir, der Keim ist ja 80, 100 Millionen Jahre vorher. Da gibt es ja Belege aus Afrika in die Welt getragen worden. Und sollte er nicht in diesem Ötzi, wo damals doch 80%, 90% sicher infiziert waren mit dem Keim.
Das heißt, ihr habt ja Gewebeproben entnommen.
Wir haben Gewebeproben entnommen, aber auch hier muss ich dich enttäuschen als einen begabten Endoskopiker, der in das weiche Gewebe, das war alles hart. Das war
histologisch,
haben wir das untersucht, auch in Magdeburg. Da haben wir nur fibrotische Stränge gesehen. An Mucosa ist da nichts mehr zu finden. Mhm. Das ist praktisch wie ein, ja, wie ich schon vorher gesagt habe, auch die Speiseröhre, das ist einfach wie so ein Lederstring. Ja. Also einfach wie ein Seil hat sich das. Aber wir haben da rein geknipst, rausgeschnitten, kleinste Mengen. Nein, gefunden wurde dann der Helicobacter durch Sequenzierungen, die in den modernsten Labors, weil wir daran geglaubt haben, dass der da sein muss, und er wurde dann tatsächlich nachgewiesen. Und dann begann eine weitere sehr, sehr spannende Erkenntnis, nämlich man weiß ja, dass die Menschen, die aus Afrika die Welt besiedelt haben, dort, wo unser Ursprung war, in ihren Migrationen über den Nachweis bestimmter Charakteristiken in der Gensequenz des Helicobacter schon publiziert gewesen waren.
Ja.
Und es gibt einen großen Pool an sogenannten Genomen von dem Helicobacter pylori. Und um es relativ kurz zu machen, damit der Endoskopiker auch seiner Arbeit wieder nachgehen kann.
Das hört man am Abend oder in der Früh an, das passt schon.
Okay. War das dann so, dass man festgestellt hat, im Gegensatz zu dem, was man meinte, dass der Keim, der in Europa zu dem damaligen Zeitpunkt hätte da sein können, nicht über Afrika nach Europa gekommen ist, sondern über Afrika den Weg nach Südostasien genommen hat und offensichtlich dann so um 10.000 vor Christus, weil der Ötzi hat ja 3.000 vor Christus und sagtest ja 5.300 Jahre alt, ist er ja, dass er oder die ihm diesen Keim übertragen haben, aus Südostasien kommt. Denn man kann heute die Sequenz der Gene von diesem Keim finden in den Helicobacter pylori Stämmen dieser Populationen. Also wie du schon sagtest, Bangladesch, Indien, Malaysia.
Indien, ja. Also eigentlich auch, sage ich mal, dadurch ein neuer Aspekt, auch was die Helicobacter-Forschung betrifft, weil man vorher davon ausgegangen ist, in Europa hat man mehr den afrikanischen Subtyp und es war eher der asiatische, indische, Bangladesch-Subtyp. Und was man ja auch, glaube ich, festgestellt hat, ist, dass es ein erstmal sehr pathogener Keim war, Punkt 1.
Super, ja genau, du hast ja richtig
Ich muss mich ja vorbereiten über die Interviews.
Sehr, sehr gut, genau. Er hat diese sogenannte Kaka-Pathogenitätsinsel, auf die du hinweist, die eben virulenter, aggressiver ist. Und dass er auch gleichzeitig auf diesen Keim reagiert hat im Magen, haben wir dadurch nachgewiesen, dass Calprotectin, das wir ja heute alle kennen, im Stuhl nachgewiesen als Entzündungsmarker auch da war, sodass er also nicht nur so ein blander Bystander im Magen, sondern der hat tatsächlich einmal die Virulenz besessen und auch eine Reaktion im Magen ausgelöst, was man natürlich heute mit diesen tollen Methoden alles nachweisen kann.
Ihr habt sicherlich auch ins Duodenum geguckt, 12-Fingerdarmgeschwür, Ulcus duodeni hat er nicht gehabt?
Also wir haben ja leider diese, sagen wir, Schleimhautpathologie nicht mehr
gar
beurteilen
nicht, so war gar
können,
weil
wir
einfach,
das war einfach da
so
ein
Lederschlauch.
Ein Lederschlauch, genau.
Mich würde jetzt schon nochmal so interessieren, wenn man sich da so versucht, so hineinzusetzen, also diese Situation, dass man vor so einem über 5000 Jahre alten Menschen steht und endoskopiert. Ich meine, da ist sicherlich der Wissenschaftler, der wissen will, was mit dem Helicobacter ist und der wissen will, ob da irgendwelche Läsionen sind. Aber vielleicht jetzt mal von der wissenschaftlichen Seite weg, was löst es doch noch so für Emotionen aus? Also das ist ja schon so eine gewisse Ehrfurcht, würde ich jetzt mal sagen, die man dann hat. Oder lässt einem das kalt, sieht man das jetzt rein wissenschaftlich?
Nein, ich glaube, als Mediziner, da hast du den Punkt sehr genau beschrieben. Es ist schon eine Aufregung, sich jetzt vor einem Menschen, der ein Schicksal hatte, der, man kennt ja, die Geschichte ist ja auch verfilmt inzwischen im Hollywood-ähnlichen Stil, ein Mann, der da aufbricht und mit welchem Ziel über die Alpen will, der dann aber durch diese plötzlich einsetzende Kälte schockgefroren wird sozusagen und so erhalten wird, aber dahinter steckt ja ein Schicksal, das eben, wie du sagst. Und sicher ist es sehr bewegend. Meine Frau, die hat mitgeschaut an einem dieser Filme, sagt immer, das ist für sie eines der größten Erlebnisse gewesen, dass sie so live miterleben konnte.
Das kann ich mir vorstellen. Und es ist ja auch ein unglaublich kostbarer Leichnam, muss man ja auch noch sagen. Also wenn man da, sage ich mal, was zerstört oder nicht mehr so hinkriegt, das ist ja unwiederbringbar weg. Ja?
Absolut. Um diese Mumie zu erhalten, gibt man mehr als 1 Million Euro, wobei die Euro ja heute nicht mehr so viel wert sind, aber aus, um die richtige Temperatur, den richtigen Feuchtigkeitsgrad, um diese Mumie zu, hat einen immensen Wert. Einmal für die Wissenschaft, zum anderen aber auch etwas aus einer Vergangenheit zu haben, die uns ja, ich glaube, gerade wenn man selbst älter wird, wird das immer faszinierender. Da ist man immer mehr interessiert, wenn man heute diese ganzen Helicobacter untersucht, die man in Afrika auch findet und die man in den verschiedenen Regionen, dann kriegt man ja sehr viel über die Kultur dieser Menschen mit. Wie haben sie sich ernährt? Waren die Jäger? Waren sie agrarwirtschaftlich schon zugange? Alle diese Informationen und über das Mikrobiom, das uns ja heute alle wahnsinnig interessiert, bietet er sich ja auch. Ich habe gerade, bin aus Glasgow, wo wir unsere europäische Helicobacter-Gruppe und Mikrobiomstudien. Und einen der Leute, die ich da mit hingebracht habe, aus Karolinska in Stockholm, den habe ich wieder gefragt, ja, wie weit seid ihr denn um das gesamte Mikrobiom jetzt? Ja. Weil die Methoden sind jetzt da.
Das Mikrobiom vom Ötzi?
Mikrobiom vom Ötzi. Und was die besonders interessiert, ist, welche Resistenzen gegen Antibiotika waren damals schon genetisch veranlagt? Das sind Untersuchungen, also es ist ein Fundus, der eine solche Möglichkeit an Explorationen noch erlaubt. Das können wir in der kurzen Podcast-Session.
Richtig.
Sitzen übrigens hier bei der DGVS in Hamburg und sitzen hier beide auf harten Stühlen. Aber
meiner ist weicher. Lieber Peter, ich glaube, das war wirklich mal ganz, ich sage jetzt mal, netter Ausflug. Also es ist eigentlich ein wissenschaftlich ernstes Thema und ihr habt das ja auch hochrangig publiziert, das muss man auch sagen. Und es hat ja auch wirklich auch Implikationen für die Wissenschaftswelt. Aber unabhängig davon, glaube ich, hast du das sehr gut rüberbekommen, auch so diese persönliche Ebene. Ein Landsmann von dir, den du dann auch selbst untersuchen durftest unter interessanten Bedingungen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte diese Geschichte auch nicht so richtig. Ich glaube, viele wissen das vielleicht auch nicht so und ich bin dir sehr dankbar, dass du uns da wieder etwas aufgeklärt hast und ich kann mir gut vorstellen, dass es vielen gefallen hat. Hier schon mal wirklich nochmal ganz, ganz großen Dank, dass du heute mit mir dieses Gespräch geführt hast.
Alexander, war mir eine Freude mit dir und wir werden uns ja, hoffe ich, in auch lebenden Pathologien noch austauschen oder über lebende Pathologien.
Nicht nur über Mumien, genau, nicht nur über Mumien. Vielen Dank. Ihnen, lieben Zuhörer, hoffe ich, hat es auch gefallen. Wenn Sie noch Fragen, Anregungen haben, Kommentare, so schildern Sie uns diese bitte. Melden Sie sich auf endoskopie-campus.de und hinterlassen einen Kommentar. Weitere Anregungen sind ebenfalls sehr erwünscht. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal in 14 Tagen.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.